Thank you. Ja, hallo. Hier ist heute wieder eine Axiom-Sendung, diesmal zum Thema Computerspielemuseum in Berlin und die Arbeit René baut das neue Städel. Jeweils auch dann einen Kontext, den wir hier vorstellen, wenn es um Computerspiele geht, die man selber bastelt. Hier im Studio begrüße ich eben
Christoph Derfort,
René Schoe
und Felicia Herrschaft. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon eine kleine Einführung.
Ja, genau. Also, wie du schon gesagt hast, ich war für uns im Computerspielemuseum in Berlin. Das ist, wir hatten das ja auch in der letzten Sendung schon mal angeteasert. Das Museum selbst befindet sich in der Karl-Marx-Allee, das ist im ehemaligen Ostteil von Berlin. Und ja, die Idee hinter dem Museum ist, den spielenden Menschen, den Homo Ludens zu erweitern zum Homo Ludens Digitalis, also zu dem spielenden Menschen als in seiner digitalen Form angepasst eben an die aktuelle das aktuelle Sein von uns. Und dazu würde ich einfach auch gerne mal den Direktor des Museums, Andreas Lange, zu Wort kommen lassen, den ich auch gesprochen habe, als ich dort war. Und das spiele ich jetzt einfach mal ein.
In gewisser Weise ist der größte kulturelle Anteil, den Computerspiele besitzen, kommt vor allen Dingen daher, dass sie Spiele sind. Also Spiele sind eine unglaubliche zivilisatorische Leistung, die uns ganz wesentlich von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Und was Kinder auch erst wirklich lernen müssen und weiß Gott nicht von Anfang an können, es ist die Fähigkeit, eigene Welten zu kreieren, mit Regelwerken sie zu kreieren, sich dann zu verabreden, innerhalb dieser Welten nach den Regelwerken zu agieren, sich auf der einen Seite total einfließen zu lassen in diese Regelwelten, auf der anderen Seite sich aber immer bewusst auch zu bleiben, dass es nur ein Spiel ist, dass es nicht wirklich ernst ist. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit, die immer wieder auch die Menschheit weitergebracht hat. Und wo es ganz enge Verbindungen zu anderen kulturellen Phänomenen, zum Beispiel der Tanz, Religion, hier als so einer dieser Beispiele, was so am bekanntesten und deutlich ist, ist mir die Vase, die griechische antike Vase mit den olympischen Motiven eingefallen, die Olympischen Spiele waren Spiele. Ja, aber sie waren natürlich auch ein fester Bestandteil der Rituale des antiken Griechenlands, der Religion der antiken Griechen. Und insofern lässt sich das gar nicht auseinander dividieren, Kultur und Spiel. Ja, man kann, wenn man es jetzt ganz extrem sehen will, auch Religion in gewisser Weise als einen sehr ähnlichen Bereich wie bezeichnen, auch hier. Kann man es so sehen, dass man also als Mensch sich quasi eine Weltvorstellung vorstellt? Da gibt es Regeln, die werden dann an einer externen Autorität festgemacht und so. Natürlich gibt es solche Unterschiede, aber wenn man jetzt nicht selber gläubig ist, sondern mal von außen drauf guckt, dann ist das im Prinzip eigentlich durchaus vergleichbar wie ein Spiel und dann begibt man sich eben da rein, allerdings nicht mit diesem ambivalenten Bewusstsein, es ist nur ein Spiel, sondern natürlich ist es für die Gläubigen die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Insofern gibt es da also ganz vielschichtige Formen sozusagen, wie sich das Spiel ausformt. Und Computerspiele sind nichts anderes. Und sie sind aber die Form der Spiele, die quasi adäquat für unsere Mediengesellschaft entstehen musste, damit wir weiter spielende Menschen bleiben können. Wir hatten über die 1950er, 1960er Jahre zunehmend sozusagen, sind wir in eine Mediengesellschaft reingeschlittert. Das heißt, unsere Umwelt wurde nicht mehr nur durch die real physische Umwelt geprägt, sondern die Medien sind ein neuer Bestandteil dieser Welt geworden. Sie haben nicht nur über die alte Welt berichtet, sondern sie haben eine eigenständige Macht entwickelt, eine eigenständige Realität entwickelt. Sie haben die Art, wie Fernsehen funktioniert, hat zunehmend auch die Art, wie Politik gemacht wird, was für eine Politik gemacht wird, auch welche Sachen dort durchgesetzt worden sind oder nicht durchgesetzt worden sind, bestimmt. Das Fernsehen, ich konzentriere mich jetzt mal so ein bisschen aufs Fernsehen, aber Radio, Film, das spielt natürlich alles auch eine Rolle. Das Fernsehen als zunehmend dominanter Bestandteil auch in dem privaten Leben der Menschen hat Auswirkungen gehabt, wie wir über uns selber denken, was sind die Ideale der Gesellschaft, wie denken wir über unsere Nachbarn. Es wurde also zum Bestandteil unserer Umwelt, es hat unser aller Leben zunehmend bestimmt, aber wir konnten mit diesem Teil unserer Umwelt nicht spielerisch umgehen. Einbahnstraße, Schluss, aus, Ende, ging nicht. Leserbrief schreiben, okay und so, ja, aber es war nicht möglich. Und das zeigen wir, denke ich mir, ganz schön in unserer Ausstellung hier, wie sich trotzdem recht früh schon zu einer Zeit, als die Computertechnik noch gar nicht in der Lage war, diese Bilder, diese Geschichten, diese Klischees aus den Bildschirmen sozusagen spielbar zu machen, trotzdem dieses Bedürfnis, mit dem Fernseher in irgendeiner Art und Weise zu interagieren, schon da war. Ja, aber die Technik hat es noch nicht hergegeben. Und als dann die Technik da war, waren auch die Leute, die Games produziert haben, es waren immer die Ersten, die sozusagen sehr findig geguckt haben, was gibt die Technik jetzt gerade her und wie kann man es in ein Computerspiel irgendwie, in ein Videospiel oder Telespiel, wie sie auch am Anfang hießen, umsetzen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil der Faszinationskraft nennen Sie jetzt mal Videospiele, weil das schön eben diese Beziehung auch zum Fernsehen oder auch zum überhaupt zum Bildschirm herstellt. Weil Videospiele uns eben befähigen, mit eben diesen medialen Geschichten auch spielerisch umzugehen. Tell me a story.
So, das war der erste Teil von meinem Gespräch mit Herrn Lange. Ich habe, als wir uns das eben auch angehört haben, von euch gesehen, dass ihr da so ein bisschen mit den nervös. Fingernägel nervös am Tisch gekratzt habt und gesagt, boah, das ist eine ziemlich scharfe These, die Herr Lange da aufstellt.
Ja, diese zwingende Logik, dass sich Computerspiele haben entwickeln müssen, dass wir spielende Menschen bleiben, weil es Computer gibt. So habe ich das ungefähr verstanden.
Genau, also seine Idee ist eben, dass auch das spielerische Element sozusagen im Menschen sich eben mit der technischen Fortentwicklung, mit der gesamten kulturellen Fortentwicklung eben auch mit weiterentwickelt und sich eben darauf bezieht. Also das ist ja auch eine These von Huizinga, also auf den er sich ja auch in der ganzen Ausstellung bezieht, der ja eben auch diesen Begriff des Homo Ludens geprägt hat mit seinem gleichnamigen Werk. Und da war eben auch schon die Idee drinne, dass im Grunde alles, was die Menschen so tun, ob sie Krieg führen, ob sie, also alles, was in gewissermaßen ein Experimentieren in der Welt zum Ausdruck bringt, ist ein spielerischer Umgang eben auch mit der Welt. Und deswegen ist seine Idee, wenn es plötzlich Fernsehgeräte gibt, wenn es Radiogeräte und so weiter gibt, muss es auch irgendwann Formen geben, Ausdrucksformen geben, die es ermöglichen, mit diesen Gerätschaften, mit diesen technischen Innovationen eben auch gewissermaßen spielerisch umzugehen.
Ja, was ich jetzt irgendwie als Aufhänger gesehen habe, war seine These mit der Religion, dass Religion fast das Gleiche wäre wie ein Computerspiel oder zumindest vergleichbar.
Nicht wie ein Computerspiel, wie ein Spiel. Also das ist eben auch gerade diese Huizinga-These, dass...
Mit den Grenzen, ja.
Genau, also dass das im Grunde alles, was du an sozialem Leben eben hast, solange es eben nicht in einem starr geformten Prozessmuster oder in einem also prozessuale Form annimmt, ist es eben im Grunde ein Spielen. Und seine Idee ist, gut, er ist auch Religionswissenschaftler von Studium her, vom Abschluss her, also lange, ist dann eben tatsächlich die, dass auch Religion gewissermaßen, wenn man von außen drauf schaut, eben auch ein Spiel ist. Aber eben da drinne, und das ist dann eben auch wieder diese Überlegung des Kinderspiels, dass das Kinderspiel in sich ja auch für die Kinder, die spielen, eine sehr ernste Angelegenheit ist. Also Kinder, wenn sie denn spielen, Für die ist das, was sie dann gerade tun, in dem Kontext des Spiels, tiefster Ernst. Und so ist auch die Religion oder das religiöse Leben im Grunde in seinem Kontext tiefster Ernst. Aber wenn man, wenn man das theoretisch abstrahiert, dann kommt man eben zu seiner Position, dass es im Grunde da Ähnlichkeiten zu dem, was man als Spiel bezeichnen könnte, gibt. Also das ist die Idee. Und insofern ist dann auch eine strukturelle Verwandtschaft gegeben zu dem, was dann später Computerspiele oder Videospiele werden. Also das ist die Idee.
Ja, aber weil man sie mit einem gewissen Ernst spielt?
Genau, weil ein Spiel ist, also das ist natürlich eine Seite. Also wenn ein Spiel, wir hatten das ja auch, vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja auch dran, in der Sendung im Vorfeld hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten über den Begriff des Casual-Spiels, des Casual-Games, in dem es also darum geht, im Grunde auch Momente der Langeweile im Grunde zu überbrücken, in denen, also das sind solche, diese Computerspiele, die man in Social Networks beispielsweise spielt, indem man sich in unendlichen Klickorgien in irgendwelchen virtuellen Welten, die eben auch stark ikonisiert sind, bewegt. Ist in der Regel, solange man es als Casual Game spielt, nicht so wirklich der tiefe Ernst enthalten, sondern das spiele ich um einen Moment der Langeweile, um einen freien Moment, den ich nicht anders zu füllen weiß, zu überbrücken. Währenddessen die Idee des echten Spiels, in Anführungszeichen, ist es, dass ich, indem ich es spiele, die Sache für mich eigentlich eine vollkommen ernsthafte Angelegenheit ist, mit Regeln, die in dem Rahmen des Spiels eben auch vollkommen verbindlich sind, die ich aber auch selber, und das ist wiederum der Clou vom Spiel, die ich eben auch selbst aufstellen kann.
Ja. Ja, da muss ich dazu sagen, das kommt natürlich immer darauf an, wie ernst man solche Computerspiele nimmt. Und was mir jetzt aufgefallen ist und was mich auch veranlasst hat, zu dem ganzen Thema eine künstlerische Arbeit zu machen, ist die Tatsache, dass da wirklich eine krasse Realitätsverschiebung heutzutage stattfindet. Dass eben dieses Casual Gaming, wie es scheinbar genannt wird, meines Erachtens nach eher zur Seltenheit wird. Und die Leute, die wirklich irgendwelche Games zocken, das als real wahrnehmen, die werden dann quasi zu ihrem Avatar in World of Warcraft oder ähnliches und vernachlässigen ihr Real Life sozusagen.
Genau, aber das ist eigentlich tatsächlich, also wenn man jetzt dem, wenn man dem lange folgen würde, wäre das genau eigentlich das Spielerische am Spiel, nicht? Also auch die Kinder, die beispielsweise im Baumhaus spielen, die und vielleicht eben in einer Geschichte sich hineindenken, während sie da eben auf ihrem Baumhaus sind, die entkoppeln sich sozusagen in ihrem Spiel von dem, was man vielleicht auch als Realität oder Real Life bezeichnen könnte, und sind dann im Spiel gefangen. Und das bestimmt sie eben auch über den Spielraum, über den Spielplatz hinaus.
Ja, aber wenn man sich unsere ganze Gesellschaft heute mal anschaut, würde ich mal sagen, in Frankfurt sitzt jeder Mensch am Tag irgendwie mal mindestens 3 Stunden vorm Bildschirm. Das heißt, die ganze Realität, ja, das war jetzt irgendein Wert halt.
Lange Zeit am Tag.
Ja, ich sag mal so, wir sind es einfach gewohnt. Wir sind es einfach gewohnt, diese Oberfläche vom Bildschirm. Das ist unsere Realität. Genau. Diese Daten sind heutzutage unsere Realität. Das ist nichts Fiktives mehr. Das ist zwar jetzt nicht haptisch in die Hand zu nehmen, aber dennoch würde ich sagen, wir sind tatsächlich Computer-Humans oder wie man auch immer das jetzt bezeichnen mag.
Genau. Und das wäre ja genau die Position von Andreas Lange gewesen, nicht? Dass er sagt, also wenn wir die Computer-Humans werden, dann müssen wir auch das, was wir vorher in andere Formen, in andere Ausdrucksformen gebracht haben, das Spielen eben auch übersetzen in eine digitale Form.
Da hat er auch recht.
Ja, also aber man kann doch dabei nicht ausblenden, dass es ja für die meisten Spiele, also wenn man anfängt bei den Urspielen wie Schach zum Beispiel, dann sind es ja militärische Tricks, die da angewendet werden. Einen Machthaber zu schlagen zum Beispiel ist ja wirklich immer noch ein Aspekt des Spielens. Und dieses Machtgefälle und auch diese Herkunft des Spiels aus dem Militärischen wird ja im Grunde auch ein bisschen ausgeblendet und kommt nur zutage, wenn man sich dann mit solchen Phänomenen wie Counter-Strike und so weiter beschäftigt. Aber da wäre ja die Frage, hat das Spiel nicht noch eine andere Dimension? Wenn man jetzt nur über das Spielerische redet bei diesen Computerspielen, dann wird diese vielleicht doch ausgeblendet, weil es ist immer ein Training auf etwas hin. Jetzt, Computerspiele empfinde ich zumindest so. Also wenn ich Computerspiele mache, dann ist es eigentlich tatsächlich nur ein Klicktraining und kein Ernst. Aber es dient dazu, mit einer bestimmten Technik umgehen zu lernen und nicht mehr nur dem Strategischen, wie dem Schachspiel, das dazu führt, auch etwas zu verändern. Also da gibt es ja berühmte Beispiele.
Also man kann durchaus was lernen. Wenn man jetzt intensiv Computer zockt, hat man bestimmt nach 2 Jahren andere Reflexe als vorher.
Stimmt tatsächlich, ja. Es gibt da auch Beobachtungen, dass Ärzte beispielsweise, die unglaublich viel diese Ego-Shooter spielen, dass die eine unglaublich, also im Verhältnis zu ihren Kollegen und Kolleginnen, die das eben nicht tun, eine unglaublich gute Hand-Augen-Koordination haben. Und dann muss man eben auch noch irgendwie auf dem Schirm behalten, dass es ja unterschiedliche Arten von Computerspielen auch gibt, nicht? Also es gibt auch durchaus diese kleineren Spiele wie Tetris, in dem du eben diese Würfelchen, die vom Himmel fallen, eben einsortieren musst, in denen es eben auch tatsächlich darum geht, das räumliche Vorstellungsvermögen zu üben und um da eben bessere Zeiten zu bekommen. Oder es werden natürlich auch alte Spiele, die man kennt, wie das eben erwähnte Schachspiel, übersetzt in eine digitale Variante. Man kann ja auch gegen den Computer Schach spielen. Das war ja auch mit auch eine der ersten Experimente, dass man eben auch Computer entwickelt hatte, die sozusagen kreativ denken in einem gewissen Rahmen, um eben interessant zu werden als Schachspielgegner, nicht? Geschicklichkeitsspiele gibt es eben auch auf dem Rechner. Dieses, was sicherlich jeder kennt, Pong, dieses Spiel, in dem man mit 2 Schiebereglern im Grunde einen virtuellen Ball hin und her schubst. Also man muss irgendwie auch noch realisieren, dass nicht alle Computerspiele gleich Spiele sind, in denen man in einer Geschichte eingebettet ist, die man jetzt eben durchlebt und die man möglicherweise auf eine Art und Weise durchlebt und in denen man dann eben möglicherweise gegen virtuelle Feinde antreten muss oder was auch immer. Ja.
Nur aufgrund des militärischen Charakters eigentlich jeden Spiels würde ich diesen religiösen Charakter da eigentlich nicht wirklich einführen wollen. Also weil dann, glaube ich, versteht man nicht mehr so gut was. Also damit verharmlost man ja eigentlich das Spielen mit Computerspielen in jeglicher Form.
Ja, wobei ich glaube, sein Punkt war nicht, dass sozusagen Spielen Religion ist, sondern dass Religion gewissermaßen auch Elemente, so Strukturelemente des Spielens enthält. Also seine Position ist eigentlich mehr die, dass du im Grunde verschiedene Ebenen das sozialen Miteinander auftun kannst, angucken kannst, analysieren kannst. Und es fällt dir eben auf, dass es bestimmte Struktureigenschaften gibt, die verwandt sind zu dem, was man als Spielen bezeichnen kann.
Für mich ist es eher das Phänomen, dass man quasi irgendetwas, was nicht wirklich da ist, als gegeben wahrnimmt, was mit Religion vielleicht zu tun hat. Dass man quasi so fest daran glaubt, dass es tatsächlich Gott gibt, wie man auch so fest daran glaubt, dass jetzt der Hexenmeister in World of Warcraft tatsächlich irgendeine Macht hat.
Ja.
Ja. Das kann ich schon eher nachvollziehen.
Ja, wobei man dann auch das, was Glauben bedeutet, von dem, was Religion ist, abtrennen könnte.
Ja.
Ja. Ja.
Das auch ganz unabhängig von Gott sehen kann.
Ja, halt einfach also nur irgendeine Paralleldimension.
Irgendeiner Existenzform.
Ja, genau.
Ja.
Ja, vielleicht noch Eine Sache eben, die wiederum was mit dem Museum selbst direkt zu tun hat, ist eben auch noch eine Besonderheit der Ausstellung dort selbst. Also man möchte ja eigentlich meinen, wenn man in ein Computerspiel im Museum kommt, dass es dort auch vor allem um die Geräte geht, um die Oberflächen geht und so weiter. Und dass man dort eher so eine Art Technikmuseum findet. Und was man jetzt eben in den Ausführungen von Lange, oder aus, wenn man das gehört hat, schon mal vermuten könnte, ist eben, dass es hier um das, was sozusagen hinter dieser technischen Oberfläche geht, also was dahinter steht, geht. Mm. Und ja, deswegen heißt es eben ja auch nicht Computermuseum oder Technikmuseum für Computerspiele, sondern es ist eben das Computerspielemuseum, mm. was sich durch und durch eben mit einer religionswissenschaftlich beziehungsweise sozialwissenschaftlichen Perspektive eben diesem Thema nähert.
Ja, mm. yeah. Okay.
Soll ich dazu vielleicht auch nochmal einen O-Ton von Andreas Lange einspielen, ja, den ich auch nochmal mitgebracht hatte.
Ja.
Wenn er denn startet.
Man muss natürlich aber auch sagen, dass wir ja nicht das Computerspiele-Maschinenmuseum sind, sondern wir sind das Computerspiele-Museum. Das heißt also, der Fokus liegt bei uns ganz klar auf dem Medium selber, auf den Games selber. Und hier gibt es natürlich andere Möglichkeiten, jenseits der Original-Hardware dann auch die Games zugänglich zu machen. Über Emulatoren zum Beispiel. Wir haben hier Originalautomaten, die von der Hülle her tatsächlich original sind, aber ein PC eben innen drin wesentlich robuster und wartungsfreundlicher, als dass die Original-Hardware täte, den Original-Code wiederum ausführt, über einen Emulator eben. Und das ist natürlich dann die Möglichkeit, also so viel wie möglich auch Games zugänglich zu machen, denn Games zugänglich machen ist schon sehr, sehr sinnvoll, auch in der Ausstellung, so viel wie möglich. Denn Games sind nun mal ein interaktives Medium und wenn man das vermitteln will, das ist das Einfachste. Man lässt die Leute selber mal spielen. Nun muss man auch hier sicherlich den Kontext im Blick haben, also ein komplexes Strategiespiel hier hinzustellen, das macht keinen Sinn. Das ist nicht der richtige Kontext, das heißt, es müssen auch leicht zugängliche Sachen sein. Also es stößt dann auch irgendwann in so einem Ausstellungskontext an die Grenzen und das ist durchaus okay, dann auch mal ein Video einzuspielen oder einen Screenshot zu bringen. Also man muss nicht auf Teufel komm raus jetzt alles zu einer Riesenspielhölle verwandeln. Insofern haben wir, und das zieht sich eigentlich historisch auch durch all unsere Ausstellungen immer auch sehr bewusst, ganz traditionelle Ausstellungsmittel wie Bilder oder Texte an der Wand eingesetzt, um hier eben eigentlich sehr niedrigschwellig auch dieses ja doch recht neue Thema museal irgendwie zu vermitteln. Ne? Und das kann man hier eben auch sehen und das muss man grundsätzlich meiner Meinung nach im Kopf haben, wenn man Games ausstellt. Also man darf dann auch nicht übers Ziel hinausschießen. Das bedeutet sozusagen, dass unsere Besucher und jeder Besucher in der Ausstellung eigentlich dort dann etwas erleben will, was er eben nicht sich runterladen kann, sich nicht im Netz anschauen kann. Und es ist, ich habe das vorhin geschrieben, also das Thema Games, Retro-Games, war eins der allerersten Themen, damals schon in den 90er Jahren im WWW. Und wir sind auch sehr, sehr glücklich, sagen wir mal selber, immer wieder diese Ressource, die Community dort zur Verfügung gestellt hat, über all die Jahre und weiterhin entwickelt und pflegt, auch immer wieder selber nutzen zu können. Aber wir erleben natürlich zunehmend das, was eigentlich immer schon die digitale Natur war, nämlich dass sie flüssig ist, dass sie übertragbar ist, fing damals mit den Videospielkonsolen an. Der eine hat zu Hause einen Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen, der andere hatte eine große Farbklotze. Naja, das verändert das Spiel schon. Ja, obwohl es dasselbe Spiel ist, aber da ist ein Peripherieteil anders und diese Flexibilität war immer schon da. Man hat sie vielleicht nicht so zur Kenntnis genommen. Heute gibt es die Automaten nicht mehr, sind andere Videospielekonsolen, verschwinden zunehmend und zunehmend läuft sozusagen alles online und man hat unterschiedliche Devices und diese Natur der Flüssigkeit, was das Digitale einfach hat, das ist zunehmend deutlicher und präsenter und es gibt nicht mehr das Ding, sondern die werden permanent gebatcht. Das ist eigentlich ein Service, der zunehmend angeboten wird. Das ist kein fixes Produkt mehr wie ein Buch, wie eine Platte oder eben wie eine Cartridge früher, ne? Sondern das fließt und das lag immer schon in der digitalen Natur und insofern haben wir das natürlich im Bewusstsein und sind dann nicht allzu dogmatisch, wenn es darum geht, dann zu sagen, naja, da ist halt jetzt ein TFT drin in dem Original Automaten, anstatt dem Fernseher, der ist eben kaputt gegangen. Ja. da gibt es dann die Hardliner in der Sammler-Community, die dann sagen, das ist ein Sakrileg, das darf nicht sein, das geht nicht. Ja, wir sagen, also hier haben wir ganz klar Priorität, der Vermittlungsauftrag ist wichtiger, ehe wir das Ding gar nicht ausstellen, interaktiv, dann stellen wir es lieber mit einem TFT hin und dann können die Leute das spielen. Das ist dann eine Antwort, die ich dann gebe, und die andere ist eben, naja, aber Leute, Games waren immer flüssig. Es gab immer diese Unterschiede. Und letztendlich mussten wir das aber erst lernen. Wir kommen eben aus dieser linearen Kultur. Ein Buch ist ein Buch. Aber selbst da gibt es dann schon unterschiedliche Ausgaben. Also wenn man da genauer hinguckt, wird so eine Geschichte auch, man kann sie mündlich erzählen, man kann sie in Buchform drucken. Also das sind dann eben die Diskussionen, die man dann durchaus auch führen muss und wo man dann je nach Neigung oder eben nach der eigenen nicht Geschäftsausrichtung, aber eben nach der Ausstellungs- oder Sammlungs- und Erhaltungsphilosophie dann eben und dann zu seinen Grenzsetzungen kommt und sagt, okay, das ist unsere Definition und wir machen das aus den und den Gründen so.
So.
Wait. Jetzt.
Ja, also die Flüssigkeit, darüber haben wir uns unterhalten, eben auch im Studio des digitalen Mediums. Das hat uns irritiert. Gemeint ist wohl, dass man eben beim Computerspiel im Unterschied zu den Brettspielen beispielsweise, die wir ja auch schon angesprochen haben, bei dem eben sozusagen das Spiel als Brettspiel so auf der einen Seite der Gegenstand ist und auf der anderen Seite tatsächlich eben auch der Sinnträger für sich ist. Währenddessen das Computerspiel, und das ist eben auch hier die Idee gewesen, in dem Wortbeitrag von Andreas Lange, ist zunächst mal eine ganz abstrakte Sache. Das ist eine Folge von Codes und so weiter, die ich in irgendeinen x-beliebigen Träger hineinladen kann und eben in irgendeiner Form eben dort wieder ausspucken lassen kann, um damit umgehen zu können. Und insofern ist das Computerspiel als Sinnträger in Anführungszeichen flüssig, weil ich es sozusagen in jedes beliebige Gefäß hineingeben kann, aus dem es dann eben wieder herausgetragen werden kann und dann eben von mir als Spieler eben mit einem gewissen Sinn versehen werden kann. Das war so ein bisschen die Idee,
Und weil es halt die ganze Zeit verändert wird. Das Computerspiel bleibt nicht für ewig, wie es ist, zumindest heutzutage nicht mehr, wird es also ständig gebatcht, wie er gesagt hat. Gebatcht. Ständig verändert, ständig modifiziert und bleibt trotzdem dasselbe Spiel mit demselben Namen. Nur um halt irgendwie technische Veränderungen oder gewisse Balances zu schaffen, die das Spiel noch ausgeglichener machen oder noch Pro-Gamer-freundlicher, wie auch immer man das sehen mag.
Genau, beziehungsweise auch das Computerspiel hat im Unterschied zum Brettspiel, gut, das Brettspiel hat es auch gewissermaßen, ich kann mir andere Regeln ausdenken und kann es dann auf eine andere Art und Weise spielen, als es andere tun, nur dann ist es eben ein neues Spiel im Grunde. Währenddessen, wenn ich in das Computerspiel mich selbst eben in irgendeiner Form einhacke, also im Grunde den Code selbst manipuliere, ist es von der Oberfläche her und von der Grundspielart, also von den Grundspielregeln, die dann in der Regel nicht verändert werden, trotzdem noch in irgendeiner Form dasselbe Spiel. Das ist ja genau der Punkt, den du meinst. Aber ich kann es selber als Spieler eben auch verändern, indem ich eben den Code im Grunde manipuliere. Und auch da drinnen liegt ein gewisser Grad der Flüssigkeit, wenn man den Begriff von Lange verwenden wollte. Genau, und das ist eben genau der Punkt, um den es eben im Computerspielemuseum in Berlin geht. Also es geht darum, sich mit diesem Phänomen Computerspiel als etwas, was eben nicht greifbar ist, aber was eben durchaus greifbar wird durch eben seine Manifestationen in Form von irgendwelchen Spielekonsolen, in Form von Darstellungen auf Bildschirmen und dadurch eben auch mit Sinn gefüllt werden, dass man sich damit in irgendeiner Form auseinandersetzen muss, weil es ja eben auch etwas mit uns, mit den Spielern macht.
Ja, weil es einfach unsere Realität heutzutage so krass auch prägt und verändert. Wenn man sich die moderne Architektur beispielsweise anschaut, dann erkennt man da schon durchaus Parallelen zu diversen 3D-Gestaltungselementen, die höchstwahrscheinlich dann auch Basis für dieses Hochhaus waren. Also wenn ich jetzt an der Mainzer Landstraße entlanglaufe, dann habe ich da nicht viel andere Empfindungen, als wenn ich jetzt durch eine digitale Quake-Welt laufe.
Ja.
Allein von der Oberfläche, die mir vermittelt wird. Dieses Spiegelnde überall. Woher kommt es denn? Warum wird es denn verwendet? Ja. Weil es vor 10 Jahren mal die Zukunft war.
Ja, wobei es da ist dann halt immer auch die Frage, was ist da sozusagen die Henne, was ist das Ei?
Na klar.
Ja. Also, ist vielleicht auch in die Computerspiele-Ästhetik etwas Ähnliches eingeflossen? Was ist denn jetzt nicht Bin ich jetzt in einem Computerspiel?
Ich glaube, wir sind hier heute, verändert sich das Studio mit uns zusammen.
Genau, wie du vorhin schon gesagt hast, wir spielen, aber im Augenblick scheint das Studio mit uns zu spielen. Ich glaube
auch. Aber du kannst mir mal das Kabel geben, vielleicht liegt es an deinem Kabel. An wir testen das jetzt mal. Wir spielen zurück wie Playback.
Ja.
So.
Wollen wir zwischendrin mal eine Musik spielen?
Ja, genau,
oder?
Ich habe eine Idee.
Aber ja, sehr gut.
Das Kabel. Guck mal, wenn ich das Kabel näher an meinen Computer führe, wird es total metallisch. Also dann fängt es an zu...
Faszinierend. Es hört sich an, als ob du jetzt im Mischpult steckst.
Jetzt habe ich das gleiche Problem. Jetzt bin ich gebatcht, oder?
Ja.
So, okay, mein Musical.
Was hören wir denn jetzt?
Wir hören jetzt Cartoon Bomb, Bitch Doctor, Rude Boy.
Ja, und nachdem wir...
Also ich muss hier natürlich... So, das ist jetzt nochmal, weil es so schön ist. Okay, ich frage jetzt mal, was das Problem ist mit diesem Kabel. Okay. Ja, Beck. Wir wissen jetzt, es gibt ein Problem und können es gar nicht lösen, aber wir spielen weiter.
Genau. Und?
Warte, ich habe das falsche Mikro. Okay, let's start.
Immer noch.
Ich höre
jetzt ist alles
ich höre Musik.
Ja, das ist mein Telefon.
Ach so, okay.
Es spielt auch nicht mit heute.
Okay. Wir haben ja jetzt eben die ganze Zeit schon im Grunde über Computerspiele und ihre Flüssigkeit und ihre räumliche Gebundenheit und Ungebundenheit gesprochen. Und der René, der hat im Grunde sich an einem Computerspiel mit einem Computerspiel beschäftigt, das umgebaut und damit im Grunde ein virtuelles Kunstwerk, wenn ich es richtig verstanden habe, erschaffen. Und genau. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, das war jetzt für den letzten Rundgang in der Städelschule. Da war jetzt irgendwie ganz groß die Kampagne des Städelmuseums. Frankfurt baut das neue Städel, bauen Sie mit. Das ging irgendwie um die Renovierung des Städels und um den Neubau dort. Und da wurde halt auch die Städelschule selbst grundsaniert. Und dorthin zu kommen und das alles mitzuerleben, hat für mich einfach schon fast gereicht, um zu sagen, okay, jetzt muss ich diese Arbeit machen, weil es für so viele Gebäude heutzutage einfach irgendeinen virtuellen Plan oder Anschauungsmaterial gibt von irgendwelchen Architekten. Oder ja, und weil halt die Menschen einfach so stark in dieser virtuellen Welt heutzutage sich aufhalten, in dieser Oberfläche einfach. Ich habe da mit meinem Mitbewohner in Fechenheim gewohnt und der war wirklich totaler World of Warcraft-Junkie. Und hat wirklich also gesagt...
Warcraft ist so ein Ego-Shooter, ein ganz bekannter, den man eben im Internet...
Das ist so rollenspielmäßig.
Rollenspielmäßig, genau.
Ja, und der hat halt tatsächlich gesagt, er ist jetzt zu Hause in diesen Pixeln. In den Pixeln hat er sich mehr zu Hause gefühlt wie in seinem Zimmer, was man seinem Zimmer wahrscheinlich auch angesehen hat.
Das hatte nicht genug Pixel.
Wobei hier hinten die Wand ja auch so ein bisschen Pixel
hat. Ja. Also ja, wir sind ja auch in einem Pixelstudio.
Ja, genau.
Ja, das waren so grob halt die Sachen, die mich dazu getrieben haben, dieses Kunstwerk zu machen. Und es ist quasi eine Abbildung der Städelschule, ein virtuelles Modell in Quake 3, einem Computerspiel-Klassiker, mit einer Ausstellung drin, an der sich 25 Studenten und Absolventen der Städelschule beteiligt haben. Die kann man dann quasi in der virtuellen Städelschule anschauen. Und funktioniert hat das Kunstwerk zum Rundgang natürlich, dafür war es geplant, dass man quasi so wirklich das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt doppelt hier. Einmal bin ich tatsächlich in diesem Zimmer und dann bin ich nochmal in diesem Zimmer, aber im virtuellen Raum. Das war so die... Und natürlich dann auch die Kunsterfahrung darin hat, die ja an sich schon irgendwie was Virtuelles ist. Dadurch, dass man sich jetzt unter irgendeinem symbolischen Dings irgendwie mehr vorstellen kann. Genau das hat die Kunst ja schon als Virtuelles. Und wenn dieses jetzt nochmal im Virtuellen gezeigt wird und genau auf so eine Raumduplikation hin anspielt, das hat halt einfach wunderbar funktioniert. Ja, und hat super Resonanz gegeben einfach.
Rundgang heißt was?
Das ist die Jahresausstellung der Studierenden der Städelschule.
Okay. Und das ist jetzt aber nicht mehr, ne? Also
nee, das war Ende April. Okay. So zwei, drei Tage.
Okay.
Ja. Und ja, aber vielleicht kannst du noch mehr dazu sagen, also wie du tatsächlich dieses Spiel entwickelt hast. Das kann man ja als Spiel verstehen. Und da bist du auch bestimmt abhängig gewesen von einer bestimmten Resonanz der Studierenden, als auch wahrscheinlich der Städelmuseum-Leitung, die wahrscheinlich auch ihr Okay geben mussten möglicherweise.
Also von der Leitung der Städelschule war ich da glücklicherweise relativ unabhängig.
Ja.
Natürlich war ich abhängig von der Resonanz von Studenten, die gesagt haben, ja cool, da mache ich mit.
Ja.
Weil die Idee ist halt echt irgendwie gut angekommen. Ich hatte halt auch relativ zügig schon vorher ein anderes Ding gebaut. Da hatte ich quasi das MoMA nachgebaut von so einem Visitors Plan. Ich war selbst noch nie im MoMA in New York, hab's aber da quasi jetzt schon auf dem Computer, wie ich es mir halt vorstelle, und habe das natürlich mit meiner eigenen Retrospektive gefüllt. Und das hat halt schon gereicht als Anschauungsmaterial für die meisten, um zu sagen, ja, das ist eine coole Sache, da will ich auch dabei sein.
Mm.
Okay, das heißt, man findet in dieser Computerspielumgebung im Grunde die Werke von deinen Kollegen. Und du hast mir vorhin erzählt, dass die Hängung, das ist, glaube ich, der Begriff, ja. Also die Hängung der Bilder sich zwar schon in irgendeiner Form orientiert an der Präsentation von Werken im Museum, aber du im Grunde auch Werke, die im Museum vielleicht, also die in Realita klein sind, eben großgezogen hast und so weiter, um genau. Da eben nochmal mit dem Raum nochmal in einer besonderen Art zu arbeiten.
Ja, also in dieser Arbeit habe ich irgendwie so eine Mischrolle eingenommen zwischen Künstler, Kurator und Weltenbauer an sich, weil ich ja die ganze Oberfläche gestaltet habe. Und insofern hatte ich halt auch krassere Freiheiten, als es ein tatsächlicher Kurator wahrscheinlich hat, indem ich einfach sage, okay, ich nehme dieses winzige Bild und ziehe es einfach riesig, weil ich mir denke, da passt es besser. Mhm. Oder so kommt es hier an diesem Ort einfach cooler. Und
im Raum.
Ja, und das hat halt einfach echt Spaß gemacht, da sich da so verwirklichen zu können, auch mit dem Material der anderen. Und auch die Erfahrung an sich, das zu bauen, war einfach super, weil wenn man jeden Tag sein Postfach öffnet und da coole Kunst findet, die einen einfach selbst in gewissermaßen beeinflusst hat oder weitergebracht hat, dann ist das einfach ein tolles Gefühl.
Ja.
Und ja. Quake an sich musste ich dafür natürlich auch umschreiben, damit das Ganze möglich war. Und mich damit so Hacker-Sachen auseinandersetzen. Zum Beispiel das Mysterium der kompletten Liste. Dem bin ich irgendwie lange erlegen und habe das gesucht, um irgendwie sämtliche Präfixe für dieses Quake-Game zu finden.
Präfixe sind was?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Präfix heißt. Ich nenne es einfach so, das sind so Befehle, die man quasi in den Start-Button einschreibt, sodass im Moment, wo man den Doppelklick macht, das Spiel unter genau diesen Voraussetzungen geladen wird. Ich musste das zum Beispiel für diese Arbeit wegen eine Arbeit von Shane Monroe, die ich da drin hatte, so umschreiben, dass das meinen kompletten PC ausnutzt und nicht nur den Teil, der überhaupt dafür gedacht ist, weil der Arbeitsspeicher sonst nicht ausreichen würde.
Ja. Yeah.
Das Spiel macht quasi mehr jetzt, als es eigentlich kann.
Ja, aber welche Arbeit von Shane hast du dann dafür nehmen können? Also die, die sich ja dann auch mit dem Städelmuseum beschäftigt, wo er dieses Rohr mit Arbeiten von anderen, nee. Du hast eine andere Arbeit.
Genau. Ja, genau. Ich habe, wie hießen die? Virtual Pyramids. Useless Pyramids waren das. Die waren ursprünglich von Ryan Siegen-Smith.
Ja. Yeah.
Der hat die in diesem Automat verkauft, so kleine Tonskulpturen, halt Pyramiden. Shane hat die meisten davon gekauft und so 3D-Scans davon gemacht. Da ging es quasi auch schon wieder um die ja, Übertragung, Erhöhung auf eine andere Ebene.
Ja.
Die Sache war nur, diese 3D-Scans von Shane, die waren irgendwie 2011er Technik mit 3D Max, quasi Lightwave Objects, die dann in eine 2002er Engine, soweit ich weiß, von Quake reingeschrieben werden mussten. Und das ist halt eigentlich nicht möglich. Diese Lightwave Objects sind einfach nur eine Oberfläche. Und damit kann Quake an sich nicht umgehen, weil es nur für Quader gebaut ist. Und dass das jetzt tatsächlich drin ist, ist so eine Art wie digitale Magie für mich. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe es einfach tausendmal ausprobiert und einmal hat es funktioniert.
Und dann war es drin.
Und dann war es drin, ja. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal könnte.
3D Max, das müssen wir vielleicht noch erklären. Das ist ein Programm, mit dem kann man dreidimensionale Modelle im Grunde zeichnen am
genau.
Computer.
Das ist so relativ neu. Also die Scans, die er gemacht hat, die wären für so einen 3D-Printer, wo man das dann quasi virtuell eingibt und dann wird das Ding da irgendwie aus Plastik gegossen. Dafür waren diese Modelle und das in Quake reinzukriegen, ist schon irgendwie verrückt halt einfach.
Ja, weil Quake wahrscheinlich dann
Quake Bilder. Kann das eigentlich nicht darstellen. Quake kann nur Ecken.
Ja.
Und diese Lightwave-Objects, die sind rund. Quake kann nur Sachen, die quasi ja, eine Tiefe haben. Und das hat keine Tiefe. Das, man sieht, das ist nur so die Haut von irgendwas und man kann richtig durchlaufen in diesem virtuellen Ding dann. Also das ist kein Widerstand da und ist trotzdem da wie so ein Geist halt auch. sieht es halt dann auch tatsächlich aus, ja.
Okay. Ja. Also wenn wir jetzt hier Geister haben im Virtuellen, dann sind wir doch fast wieder im Religiösen, wo wir uns schon mal aufgehalten hatten. Also, oder in so einem proto-religiösen Bereich.
Ja, also man kann da auf jeden Fall ziemlich sich reinsteigern in das Ganze.
Ja. Was ich noch ganz interessant fand vorhin, wir hatten ja darüber gesprochen, dass das eine Besonderheit von Computerspielen ist, dass sie im Grunde entkoppelt sind von Raum. Also ich brauche natürlich irgendeine Maschine, die im Grunde das Computerspiel übersetzt, wiederum in etwas, was wir als Nutzerin, als Nutzer sehen können, was wir wahrnehmen können, mit dem wir was umgehen können. Aber so über diese Maschine, sobald ich die irgendwo aufstellen kann, dann ist das Computerspiel sozusagen für mich da, wenn die Maschine das übersetzen kann. Und deine Idee war jetzt wiederum, das Computerspiel oder den virtuellen Raum des Städels zu binden an das Städel als echten Raum. Sozusagen wiederum diese Raumlosgelöstheit aufzuheben, indem der Nutzer oder die Nutzerin, der Besucher des Städels mit dem Computer durch das Städel durchgeht oder im Städel genau. Sich zumindest aufhält.
Einfach dieser Effekt, dass er sagt, ja, ich bin jetzt gerade doppelt da, dass wirklich so das auch hervorgehoben wird, wie sehr wir heutzutage mit unserer medialen Landschaft, die wir alle bewohnen, auch unsere Realität sozusagen mitverändern.
Ja.
Ja. Dankeschön. Wir hören jetzt nochmal Musik, oder?
Genau, und dann können wir aber auch noch weiter über die Arbeit sprechen, theoretisch, und auch noch über die anderen, also so noch mehr so ein Vergleich.
Genau, wir haben ja noch Verschiedenes da. Wir haben auf der einen Seite gibt es auch ein ähnliches Projekt, was sich eigentlich nicht als Kunstwerk sieht, aber eben auch mit dem dreidimensionalen Raum im Internet spielt, was am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität entstanden ist. Und darüber kann ich vielleicht noch ein bisschen was erzählen nachher. Und vor einiger Zeit, wir hatten das auch schon mal hier in der Sendung, gab es in der Mathildenhöhe in Darmstadt eine Ausstellung Serious Games, in der auch tatsächlich mit virtuellen Räumen experimentiert wurde, das eben wiederum ins Künstlerische übertragen wurde. Auch da habe ich noch einen kleinen Interviewausschnitt mitgebracht, den wir uns vielleicht nachher auch nochmal anhören können und darüber sprechen.
Alright, so we have a break.
Schade. Shot, shot, bongo.